Lyrikschule. Gedichte verstehen. Susanna Elisabeth Zeidler. Beglaubigung der Jungferpoeterei. Rapsodius gläubt nicht, dass Jungfern Verse machen. Wie sollte man nun nicht der falschen Meinung lachen? Wie, wenn man sagte, das hochzeitliche Gedicht, das Rapsodus gemacht, ist seine Arbeit nicht? Ist dieses möglich, so kann jenes auch geschehen. Hat denn Herr Rapsodus dergleichen nie gesehen? Ihr Musensöhne, denkt, ihr seid es gar allein, bei denen Phöbus zeucht mit seinen Künsten ein. Oh nein, ihr irret euch. Die Pallas pflegt desgleichen Künst, Weisheit und Verstand uns Nymphen darzureichen. Sind wir gleich nicht an Kunst und Gaben gar zu reich, noch euch, ihr Phöbus-Volk, in allen Stücken gleich? Denn dieses ist gewiss, das lässt man wohl passieren, dass euch die freie Kunst vortrefflich kann bezieren, dazu euch euer Fürst Apollo Anlass gibt. Wenn ihr von Jugend auf Parnassus Hügel liebt, so werdet ihr doch dies nicht gänzlich leugnen können, dass Gott und die Natur uns ebenmäßig gönnen, was euch gegeben ist, und dass uns oftmals nicht das Dichten, sondern nur die Zeit dazu gebricht. Es fehlt uns nicht an Witz und anderen guten Gaben, nur dass man nicht dazu Gelegenheit kann haben. Wenn man uns, so wie euch, die Künste gösse ein, so wollten wir euch auch hierinnen gleicher sein. Und damit willkommen zur heutigen Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und ich betreibe diesen Podcast, in dem ich in jeder Folge ein oder mehrere Gedichte rezitiere und dazu Deutungsideen und Interpretationen nachliefere. Häufig bringe ich auch interessante Kontexte und so auch, hoffe ich, für die heutige Folge. Naja, für die heutige Folge war es mal wieder längst überfällig, zwei Versprechen dieses Podcasts zu erfüllen. Erstens das eine, dass hier auch unbekanntere Texte besprochen werden sollen, und zweitens, dass auch Texte von Frauen angemessen berücksichtigt werden. Da ich das in den letzten Folgen zu wenig getan habe, gelobe ich Besserung und werde die nächsten drei Folgen mit Texten von Lyrikerinnen gestalten. Doch zunächst zu unserem heutigen Text und seiner Autorin. Susanna Elisabeth Zeidler, manchmal auch einfach die Zeidlerin genannt, wurde 1657 geboren und starb wohl kurz nach 1700. Ganz genau sind die Jahreszahlen bei AutorInnen aus der Zeit vor 1700 oft nicht mehr ohne erheblichen Rechercheaufwand zu erfassen. Insbesondere dann nicht, wenn sie erst Jahrhunderte später entdeckt und bis dahin mehr oder weniger als unbedeutend empfunden wurden. Man müsste also Kirchenregister wälzen, so diese noch vorhanden sind, um genau herauszufinden, wann die gute Frau denn nun gestorben ist. Je weiter man zurückgeht, umso bruchstückhafter wird unser Wissen. Wann etwa ein Walter von der Vogelweide, also ein mittelalterlicher Autor, geboren wurde und wie lange er gelebt hat, wo er geboren und gestorben ist, das weiß heute niemand mehr und das wird wohl auch so bleiben. Am Ende sind das aber nur Daten, die Schall und Rauch sind. Auswendig lernen wollen wir sie eh nicht und uns reicht für die heutige Autorin das Wissen, dass sie im 17. Jahrhundert gelebt hat, also im Zeitalter des Barock. Vielmehr ist über sie nicht bekannt, außer dass sie Tochter eines Dorfpfarrers war und dadurch Zugang zu einer gewissen Bildung hatte. Namentlich machte sie sich mit der Literatur vertraut, kannte sich etwas mit Geschichte und Mythologie aus und war natürlich über ihren Vater in Dingen der Religion beschlagen. Sie heiratete später selbst einen Geistlichen, den Pfarrer Andreas Haldensleben, der für die Dörfer Detershagen und Schermen zuständig war. Beide liegen in direkter Nähe der Stadt Burg bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Jedenfalls ist es heute das Bundesland Sachsen-Anhalt. Und auch nur, weil dieser Andreas Haldensleben im Jahr 1707 ein zweites Mal geheiratet hat, kann man schließen, dass die Zeitlerin wohl mindestens ein oder zwei Jahre vorher gestorben sein muss. Zu der damaligen Zeit war es üblich, dass man noch ein Trauerjahr eingehalten hat, bevor man sich wieder vermählte. Und entsprechend muss ihr Tod also etwas früher vonstatten gegangen sein, also vielleicht 1705, 1706, irgendwie in diesem Zeitraum. Das wäre wahrscheinlich. Sie hat also diesen Andreas Haldensleben geheiratet und wohl aus Anlass dieser Hochzeit wurde sie von ihrem Bruder Johann Gottfried Zeitler, ebenfalls Pfarrer, dazu ermutigt, ihre Gedichte zu veröffentlichen, was sie etwas widerwillig auch tat. Diese Sammlung trägt den etwas sperrigen Namen Jungferlicher Zeitvertreiber im Untertitel Das ist allerhand deutsche Gedichte bei häuslicher Arbeit und stiller Einsamkeit verfertigt und zusammengetragen von Susannen Elisabeth Zeitlerin. Ein für die damalige Zeit durchaus üblicher Titel in der Barockzeit waren die Titel so lang und sperrig, aber man weiß immerhin wirklich genau, worum es dann im Werk geht. Die Zeitlerin selbst hat ein ganz nettes Vorwort zu dieser Sammlung verfasst, zu dem ich auch einen Link in die Shownotes gepackt habe. Und in diesem Vorwort sagt sie, dass sie befürchtet, dass viele ihre Sammlung, welche sie als geringes Werklein bezeichnet, dass viele ihre Sammlung durch die Hechel ziehen werden. Dass man es also sehr negativ aufnehmen und kritisieren werde. Sie ist sich bewusst, dass es dem Ideal ihrer Zeit nicht entspricht, wenn Frauen sich für Literaturproduktion engagieren. Allenfalls wäre ihr Platz der einer Rezipientin, einer Passiven. Sie aber nimmt jetzt die Rolle einer Aktiven im Literaturbetrieb ein und das, glaubt sie, wird vielen nicht gefallen. Und in jedem Fall wäre sie, so kolportiert sie die imaginierten männlichen Einwände, selbst am Spinnrad oder am Klöppelkissen besser aufgehoben. Der Großteil ihres Vorwortes beschäftigt sich dann mit der Rechtfertigung, warum sie es trotzdem veröffentlicht hat. Und sie rechtfertigt diese Veröffentlichung auf unterschiedliche Weise. Erstens habe ihr die Produktion von Gedichten geholfen, sich neben der häuslichen Arbeit auch geistig fit zu halten. Sie entkräftet damit also den Einwand, sie würde womöglich ihre häuslichen Pflichten verletzen. Dabei habe sie auch geistliche Texte verfasst und somit Gott gelobt und gedankt. Ihre Tätigkeit wird als religiöse Praxis damit aufgewertet. Natürlich ist sie noch nicht so emanzipiert, dass sie sich von dem Rollenbild ihrer Zeit ganz lossagen könnte. Auch sie zweifelt nicht daran, dass der Platz der Frau zuallererst im Haus ist, wie es auch 100 Jahre später noch bei Friedrich Schiller heißen wird. Im Lied von der Glocke heißt es ja, drinnen im Haus waltet die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder. Auch da ist der Ort der Frau in der Passivität der häuslichen Tätigkeit. Der Mann hingegen darf hinaus ins feindliche Leben, darf aktiv werden. Die Zeitlerin hat in ihrem Vorwort noch einen zweiten Grund der Rechtfertigung, nämlich soll die Veröffentlichung verhindern, dass man ihre Gedichte fälschlicherweise als Texte von Männern ausgibt. Die waren also offensichtlich schon irgendwie im Umlauf und die Leute haben daran gezweifelt, dass die Signatur stimmen kann. Da hat eine Frau unterschrieben, hat ihren Namen dazu gesetzt Und die haben das nicht geglaubt. Die haben gedacht, naja, das muss doch aber eigentlich von einem Mann sein. Und möglicherweise hat sie also auch mit Anfeindung deswegen zu kämpfen gehabt. Und sie wollte also hier mit dieser größeren Publikation dem vorbeugen, dass man daran zweifelt, dass die Texte wirklich von ihr sind. Und sie wollte also auch keine weibliche Ghostwriterin sein, sondern selbst die Anerkennung für ihre Texte erhalten. Gleichwohl formuliert sie dieses Vorwort vorsichtig, defensiv und immer in einer halben Haltung der Demut. Sie sagt, dass sie sich selbst nicht als Poetin bezeichnen würde und dass gelehrte Leute, also Männer, ihre Verse wohl korrigieren möchten. Sie zweifelt also ein bisschen an der Qualität ihrer eigenen Verse, die sie als Autodidaktin angefertigt hat. Und wenn sie sagt, dass Männer diese Verse wohl korrigieren möchten, dann bezieht sie sich damit höchstwahrscheinlich vor allem auf Aspekte des Versmaßes, für das es damals noch deutlich härtere Normen gab als in späterer Zeit. Und es wird wohl weniger um inhaltliche Aspekte gehen. Nein, es geht um das Versmaß, es geht um Regelpoetik, so nennt man das. Ein Vorwort insgesamt also, das keck ist und doch sehr demütig, in dem ein Hauch von Emanzipation aufblitzt. Und ebenso wie dieses Vorwort ist auch der bekannteste Text dieser Anthologie, Beglaubigung der Jungferpoeterei. Auch hier spricht ein keckes Subjekt, das sich gegen das männliche Suprimat stellt und gleichwohl auch schon vorausschauend in die Defensive geht. Der Titel könnte ins moderne Deutsch sinngemäß übersetzt werden als Legitimierung, weshalb eine Jungfer, also eine unverheiratete Frau, sich der Produktion von Gedichten widmet. Sie setzt sich dabei mit einem Rhapsodius auseinander. Das ist in dem Text sozusagen ihr Gegenspieler. Auch dieser Begriff ist erklärungsbedürftig. Rhapsodien waren lyrische Texte, die ursprünglich von griechischen Wandersängern vorgetragen wurden. Rhapsodius ist ein Neologismus, der einen solchen männlichen Lyriker bezeichnet, der hier also als Gegenspieler zum weiblichen Subjekt tritt und an ihrer Fähigkeit zu dichten zweifelt. Diese Meinung wird im Folgenden demontiert. So sei ein Hochzeitsgedicht, das angeblich von Rhapsodius verfasst wurde, in Wahrheit gar nicht von ihm. Es liegt nahe hier anzunehmen, dass die Autorin auf eine autobiografische Begebenheit referiert. Entweder geht es um die eigene Hochzeit, für die sie ein Gedicht verfasst hat, was die Gäste nicht für wahr gehalten haben, oder sie hat bei einer anderen Hochzeit ein solches Gelegenheitsgedicht verfasst, welches fälschlich dem Vortragenden an ihrer Stadt zugeschrieben wurde. Man erinnere sich an das Vorwort, das ich oben zitiert habe. Ja. Jedenfalls führt sie dieses Beispiel des fälschlich zugeschriebenen Hochzeitsgedichts an, um zu verdeutlichen, dass Frauen durchaus dichten können. Im Folgenden spielt sie mythologische Bilder gegeneinander aus und beweist damit, dass sie als Frau auch beschlagen in der griechischen Sagenwelt ist, die für die Literatur dieser Zeit große Bedeutung, vor allem aber Vorbildwirkung hatte. Da ist die Rede von den Musensöhnen, also den männlichen Dichtern, denen die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste, gewogen sind. Sie sind von Phöbus mit reichen Gaben ausgestattet. Phöbus, das ist Apollon, der als Gott insbesondere für die Dichtkunst zuständig ist. Ihm entgegen hält die Sprecherin nun Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, die ihren Anhängerinnen, den Nymphen, also hier den weiblichen Dichterinnen, ebenfalls ihre Gaben gewährt. Und damit wird ein gewisses Gleichgewicht hergestellt. Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern erklären sich demnach nur dadurch, dass die Männer schon von Jugend an, Zitat, auf Parnass-Hügel lieben. Der Parnass gilt als Sitz Apollons, das heißt, Übersetzt sozusagen, wer schon von Jugend an bildlich auf diesem Hügel weilt, also in der Nähe von dem Gott der Dichtkunst weilt, der wird schon früh mit den Künsten vertraut gemacht und hat sozusagen einen Vorsprung. Die Frauen könnten ihrerseits Gleiches erreichen, jedoch gebricht es ihnen an Zeit dazu. Sie müssen ja eben sich viel mehr mit häuslichen Arbeiten auseinandersetzen und genießen deutlich weniger allgemeine Bildung. Die Zeitlerin ist da ja eine Ausnahme ihrer Zeit. Und so kommt sie am Ende dieses Gedichts zu dem Schluss, Zitat, wenn man uns so wie euch die Künste gösse ein, so wollten wir euch auch hierinnen gleicher sein. Sie leugnet also eine biologische Differenz in literarischen Fähigkeiten, vielleicht sogar in intellektuellen Fähigkeiten generell, und führt die ungleiche Verteilung auf kulturelle Gegebenheiten und stereotype Rollenverteilung zurück. Das ist ein emanzipatorischer Gestus, der seiner Zeit durchaus voraus war und der so erst viele Jahre später wieder artikuliert werden soll. Und damit bin ich schon am Ende für die heutige Folge. Ich habe diesen Text übrigens wiederum aus der Gedichtsammlung, die relativ neu ist, entnommen, Frauenlyrik von Anna Beers. Ich habe über diese Sammlung schon einmal hier gesprochen in einer früheren Folge und werde auch aus dieser Anthologie demnächst weitere Texte beziehen. Kann ich also nur sehr empfehlen, wer noch vielleicht ja, für ein Weihnachtsgeschenk eine Idee braucht, Frauenlyrik. Gedichte in deutscher Sprache aus dem Reklamverlag von Anna Beers. Große Empfehlung. Ja, und jetzt bleibt mir nur, wie immer, mich fürs Zuhören zu bedanken und ich sage bis zum nächsten Mal.